Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle, gesunde Bewegung, nachhaltige Ernährungsstrategien, wirklich umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
der Corbin. Hi Thomas.
Hi Corbin.
Wie geht's dir?
Großartig. Wir sind aus der Sommerpause zurück und wir haben Winter im Spätsommer.
Ja. Heute lag Schnee in den Alpen.
Ja?
Es mussten sogar Autos stecken geblieben sein worden.
Wirklich?
Ja. Ja, es war grammatikalisch nicht ganz richtig, aber es soll wohl sehr stark geschneit haben.
Es soll sehr stark geschneit haben. Wir haben Mitte September, als wir das, wenn wir hier drehen. Ich glaube aber, der Podcast kommt sowieso eine Woche später nur raus, also von dem her sehr zeitaktuell. Ja, nee, mir geht's gut und ich freue mich auf die kommenden Podcast-Episoden. Es war ja auch nur eine kurze Sommerpause. Wir haben eine Woche, sind wir später dran mit dem Podcast. Warst du im Urlaub, Corby?
Ich war auf Korsika. War sehr schön, Energie getankt, auch ein bisschen was anderes gemacht. Ich war tatsächlich kein einziges Mal Kitesurfen, aber dafür bin ich in Gumpen gesprungen, was sehr cool war.
Vielleicht erklärst du mal, was ein Gumpen ist.
Es ist sowas wie ein Humpen, also ein Humpen, nur sehr viel tiefer und größer. Und, ist so beim Gebirgsbach, wenn dann ein Becken ausgehöhlt hat, in dem sich Wasser sammelt, das dann eben dementsprechend tief ist, dass du drin schwimmen kannst und im Zweifel halt auch reinspringen kannst.
Also was für deine Mitochondrien gemacht?
Nee, es war tatsächlich zu warm dafür. Ja? Also es war nicht sonderlich kalt.
Oh ja, okay. Ja, ist ganz interessant, weil ich war ja zufällig und ich war auf der benachbarten Insel.
Ich habe einmal rübergeschaut.
Ja. Du hast einmal rübergeschaut? Ich nicht. Ich war auf Sardinien. War auch sehr, sehr, sehr schön. Sehr heiß. Fast schon zu heiß.
Okay.
An manchen Tagen. Aber jetzt ist es zu kalt.
Das stimmt.
Und mir kann man es nie recht machen.
Genau, was uns auch direkt zu unserem Thema heute bringt.
Ja, wunderbare Überleitung. Wir wollen heute mal wieder über die Bewegung sprechen. Wir wollen heute auch mal wieder ein bisschen tiefer eintauchen, fachspezifischer werden. Nehmen wir uns ja immer wieder alle paar Podcast-Episoden vor, eben so fachspezifisch eben auch zu sein. Und heute geht es um das große Thema Biomechanik des Knies und Gesundheit des Knies.
Genau.
Corby, Knie.
Das Knie, ja.
Was gibt es dazu zu sagen?
Oh, schlussendlich sehr viel. Also die meisten bringen irgendwie so Knieverletzungen, glaube ich, mit einem Kreuzbandriss irgendwo in Verbindung oder mit einer Kniearthrose. Und das eine wäre eher was Traumatisches und das andere wäre dann eher was Verschleißmäßiges, Entzündliches von der Entwicklung her. Und während wir auf der einen Seite natürlich bei etwas Traumatischen, jetzt beim Kreuzbandriss eben vielleicht im Vorfeld für unsere Kniestabilität und somit auch für die Kniegesundheit was hätten tun können, im Zweifel, dass es vielleicht dann nicht zu einem Kreuzbandriss kommt, ist eben bei einem verschlissenen Knie haben wir auch einfach viele Möglichkeiten an unserer Kniegesundheit eben zu arbeiten. Auch im Vorfeld, auch wenn wir schon etwas am Knie haben, wenn wir schon eine Diagnose haben. Und da wollten wir heute einmal drüber reden.
Genau. Erstmal, Corby, da bist ja du der absolute Experte. Es ist ja häufig so, dass, also ich würde schon fast sagen, es ist mit Rücken und Schulter, ist es mit das häufigste Problemchen, mit was unsere Kunden, unsere Athleten des Lebens auch konfrontiert sind, auch wenn sie von uns betreut werden, wenn sie zu uns kommen. Also durchaus ein häufiges Thema. Mir tut's Knie weh, mir schwillt's Knie an, hab ein dickes Knie.
Meniskus.
Meniskus, dann die häufige ja eben die ganz häufige Diagnose ist eben die Arthrose. Da können wir auch drüber sprechen, was ist eigentlich Arthrose? Aber erstmal, bevor wir da einsteigen und eben auch hoffentlich am Ende des Podcasts ein paar Optionen und Hilfestellungen anbieten können, bevor wir das tun, lass uns einmal so ein bisschen in die Biomechanik reingehen. Denn was ganz viele ja häufig nicht so wirklich verstehen, ist, dass wenn ich jetzt was nicht Traumatisches habe, ne, also klar, wenn ich jetzt Fußball spiele, mir grätscht jemand komplett rein ins Knie und ich habe dort eine massive Verletzung, dann ist Ursache gleich Wirkung. Wenn ich jedoch was nicht Traumatisches habe, ist die Ursache meistens nicht da, wo es am Knie wehtut. Das ist ja deine wunderbare Formulierung der Davos-Therapie. Also vielleicht keine ursächliche Therapie, sondern beim Knie ist es ja ganz eklatant zu sehen, dass die Ursache wirklich sehr, sehr, sehr häufig von wo ganz anders herkommt.
Ja.
Wie ist das Knie, Corby? Vielleicht diese ganze Biomechanik, wenn du mal das ganze Bein jetzt nicht komplett aufdröselst, aber wenn du so ein bisschen Einblick gibst in diese ganze Geschichte Beinachse, Kniegelenk, dass du da mal ein bisschen Biomechanik mäßig Licht ins Dunkel bringst.
Ja, lass uns ruhig erstmal über das Kniegelenk reden, das ja, sagen wir mal, halbwegs einfach aufgebaut ist. Wir haben den Oberschenkel und den Unterschenkel, die eben miteinander ein Gelenk bilden, und dann haben wir eben noch die Kniescheibe, die eben auch zum Kniegelenk führt und eben dann auch als Verstärker für den Oberschenkelmuskel dient, das sogenannte Hypermochlion, um dann mehr Kraft zu erzeugen. Also der Oberschenkel geht eben über die Kniescheibe zum Unterschenkel, und somit haben wir die Möglichkeit, eben dann aus dem Oberschenkelstrecker auch das Knie zu strecken. Genau, das ist etwas, das ist schlussendlich so. Und hier gibt es dann auch eben diese häufige Diagnose einer Retropatellararthrose, einer Arthrose hinter der Kniescheibe, also so dass die Kniescheibenunterfläche eben verschlissen ist. Also um da auch mal zu der Arthrose hinzugehen. Der andere Bereich eben zwischen Oberschenkel und Unterschenkel ist dann eben gepuffert vom Gelenkknorpel und dazwischen dann vom Meniskus. Und auch hier gibt es eben Arthrosen eben an den Femokondylen, also die runden Gelenkteile vom Oberschenkelknochen. Genau. Und das ist dann eben da das schlussendlich ein Gelenk, in dem wir vor allem strecken und beugen können und damit eine kombinierte Rotation haben wir. Also wenn wir das Knie strecken, das Bein strecken, dann macht am Schluss der Unterschenkel eine kleine Außenrotation zum Oberschenkel. Also der Oberschenkel dreht leicht nach innen gegenüber dem Unterschenkel. Und bei der Beugung ist es genau andersrum. Da macht dann der Unterschenkel im Vergleich zum Oberschenkel eine Innenrotation, oder andersrum gesehen, der Oberschenkel macht zum Unterschenkel eine relative Außenrotation.
Und also ist das gut?
Für die Kniestabilität tatsächlich. Also die Rotation brauchen wir vor allem für die Schlussrotation beim Strecken, dass eben der Unterschenkelknochen sich nach außen rotiert. Genau. Und für die Stabilität bei der Beugung ist so, wenn wir in der Beugung eine relative Außenrotation vom Oberschenkel zum Unterschenkel haben, dann winden sich auch die Kreuzbänder umeinander, die eben Oberschenkel und Unterschenkel auch passiv miteinander verbinden, und damit bekommen wir passive Stabilität. Mhm. Genau, deswegen ist das besonders wichtig. Ja.
Können das alle, oder ist das bei jedem von der Natur aus gegeben?
Von der Natur aus wäre es jedem so gegeben. Also wir sind ja, sage ich immer, wir haben alle einen sehr ähnlichen Bauplan. Ja, wir haben vielleicht unterschiedliche Hebelverhältnisse, längere, kleinere Knochen, aber schlussendlich ist es von der Biomechanik so gegeben, dass es bei jedem so funktionieren sollte. Und da sind wir eben wieder bei dem Gedanken, ja, mit der Funktionalität. Also wenn ich dann von klein auf bis ins hohe Alter mich funktionell bewege, dann sollte diese Funktion auch erhalten bleiben. Und das ist etwas, was du ja gerade eben schon gesagt hast, mit der Beinachse, dieses Thema, also die gesunde Beinachse zu halten oder eben aus der gesunden Beinachse rauszukommen, bedingt in der Regel, dass ja, das Knie eben nicht mehr in einer guten Achse steht und dadurch verstärkt verschleißt, wenn wir es eben fehl- oder überlasten. Genau.
Mhm. Okay.
Da ist halt die Frage, was ist im Endeffekt diese Beinachse? Also
genau, was ist diese Beinachse? Erstmal, war das so, denkst du, ausreichend, was wir über das Kniegelenk gesprochen haben, oder möchtest du da noch was?
Ja, also ich finde, es geht dann irgendwo zu tief, was dann der Meniskus bei welcher Bewegung macht. Also der Meniskus bewegt sich eben bei Streckung und bei der Beugung mit und auch bei der Rotation.
Wofür ist der Meniskus überhaupt da?
Der
Meniskus, bietet, Knorpel, wofür sind die da?
Also der Knorpel ist schlussendlich ein Puffer und eine Gleitfläche. Und der Meniskus im Knie, der vergrößert schlussendlich auch die Gelenkflächen. Der bietet noch ein Bett sozusagen auch für den Oberschenkelknochen auf dem Schienbein. Mhm. Und unterstützt schlussendlich diese ganzen Rotations- und Streck- und Beugebewegungen im Kniegelenk. Genau. Mhm. Also okay. Also ob es die Bandscheibe im Knie ist, also nicht direkt, aber es hat schon eine ähnliche Funktion, zum Teil auch eine Pufferfunktion. Also wenn das Knie gestreckt ist, ist es im Endeffekt am dicksten, und wenn das Knie gebeugt ist, bewegen sich einfach die Vorder-Hinterhörner dann auseinander, und dann ist eben dort die Pufferfläche natürlich etwas niedriger.
Hm. Okay. Soweit zum Kniegelenk. Jetzt nochmals, ganz, ganz häufig ja Themen im Kniegelenk. Was sind denn so die gängigsten Problemchen und Themen, mit denen Menschen zu dir kommen, wenn sie was am Knie haben?
Also wenn wir es von der Kniescheibe mal nehmen, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist diese Retropatellararthrose, also hinter der Kniescheibe ein Verschleiß.
Was ist da genau verschlissen? Welche Struktur?
Der Gelenkknorpel,
der hinter der Kniescheibe,
Ist. Mhm. Also der eben, also wenn ihr eure Hände nebeneinander nehmt, Knöchel nach oben und eine Faust macht, dann seht ihr in der Mitte schlussendlich so ein kleines V. Ja? Und dort ist die Kniescheibe von oben dann eingebettet. Das wäre dann eben diese Gleitfläche für die Kniescheibe. Und biomechanisch sinnvoll ist es, dass eben die Kniescheibe dort entspannt gleiten kann. Und dann gibt es eben so dieses Beispiel dieser lateralisierten, also nach außen geschobenen Patella. Und dann hätte ich natürlich mehr Druck außerhalb oder auf dem äußeren Rand. Und dann habe ich dort mehr Reibung, mehr Verschleiß, was eben suboptimal ist. Was jetzt häufig zum Beispiel jetzt eben mit einer schlechten Beinachse einhergehen würde, mit einem X-Bein. Ja, mhm. X-Beinstellung. Dann ist die Kniescheibe relativ weiter außen. Ja, es ist dann nicht so, dass sie außen am Knie hängt, aber von der Beinachse ist es einfach, dass sie nicht komplett in der Führung läuft.
Ja, ist richtig.
Und da ist eben auch wieder dieses Beinachsentraining sehr interessant.
Dann musst du den Vastus lateralis trainieren.
Ja, das ist dann die, also gängig, dass wir zu viel Zug außen haben und vielleicht zu wenig Zug innen beim Vastus medialis. Und dann
Vastus medialis.
Und dann müssten wir den Vastus medialis auftrainieren, also wie Agonist-Antagonist dann zu sehen. Was, brauchen wir nicht drüber reden, sicher sinnvoll ist, den Vastus medialis dort mit aufzutrainieren, weil wenn ich eine X-Beinstellung habe, der Muskel sicher nicht massiv Reize bekommt, aber schlussendlich ist das zielführend, eine stabile Beinachse zu entwickeln, wo ich dann eben lerne, auch wieder mein Knie räumlich gerade zu halten. Also es darf nach außen, nach innen gehen, das ist ja kein Thema, habe ich ja vorhin auch gesagt, dass wir diese Rotationen haben. Nur, dass wir das Ganze eben nicht in einer extremen O- oder X-Beinstellung unser Knie bewegen und belasten. Und dann trainieren wir auch den Vastus medialis wieder funktionell, zum Beispiel auch bei Kniebeugen, ohne dass wir zum Beispiel klassisch in eine reine Kniestreckerbewegung gehen, wo wir einfach auch viel Druck auf die Kniescheibe bekommen, wenn wir reines Beinstreckertraining machen. Und das ist aber tatsächlich so, wenn ich diese schlechte Beinachse habe, also eben, dass mein Knie zum Beispiel bei Belastung, wenn ich Ausfallschritte mache, gerne nach innen kollabiert, also ins X-Bein, dann habe ich eben hier das Problem, dass ich sehr nur aus das, was wir eben Secondary Mover nennen, also die Hilfsmuskulatur sehr stark nur aus dem Oberschenkel arbeiten kann, viel Druck auch wieder auf die Kniescheibe bekomme. Und wenn ich mit einer stabilen Beinachse arbeite, dann schaffe ich es, dass mein Oberschenkel mein Knie sozusagen mit stabilisiert und vor allem eher bei der Exzentrik viel mitarbeite und bei der Konzentrik, dass ich dort eben sehr hüftdominant arbeiten kann und meine Strukturen am Knie und gerade auch die Patella dadurch etwas entlasten kann. Mhm. Ist ja auch etwas, was wir stark in unserem funktionellen Training eben machen, dass wir schauen, wie kriegen wir Druck von der Kniescheibe. Klar, wenn der Zug über den Oberschenkel einfach sehr stark ist, weil wir einfach hier stark repräsentiert sind und überwiegend oberschenkeldominant bisher gearbeitet haben, ist es absolut sinnvoll, dort eben mal zu detonisieren, zu lockern, Faszienarbeit zu machen, auch die Kniescheibe zu mobilisieren. Das ist dann ja die Arbeit vom Physiotherapeuten. Und dann aber schlussendlich eben wieder unser Bewegungsverhalten umzuändern und nicht mehr so kniedominant zu arbeiten, sondern deutlich mehr hüftdominant, also aus dem Arsch.
Genau. Also so ein Ausfallschritt zum Beispiel.
Ausfallschritt, Kniebeugen. Und Kreuzhebelbewegung sollte eh primär aus der hinteren Kette, aus dem Hintern, aus der Ischiokorale kommen und weniger aus dem Oberschenkel.
Okay, also wir haben den Verschleiß hinter der Kniescheibe. Was haben wir noch für Themen?
Ja, wir hatten eben den Verschleiß im Kniegelenk. Auch wenn ich jetzt wieder die X-Bein-Stellung nehme, am besten legt ihr wieder einfach eure Fäuste diesmal übereinander. Und in dem Moment, wenn ihr sagt, okay, das wäre jetzt eure rechte Hand, linke Hand zueinander und ihr schaut quasi auf euren Daumen.
Also wie so ein Faustcheck, so genau. Ein bisschen, ne? Gebt ihr euch gegenseitig.
Dann gehen die Fäuste weiter zu euch, dann gehen im Endeffekt die Daumen auseinander und die kleinen Finger zusammen. Und dann würdet ihr merken, ah ja, ganz klar, jetzt habe ich außen deutlich mehr Druck und innen deutlich weniger Druck. Das wäre jetzt zum Beispiel wieder wie bei einer X-Bein-Stellung. Und so merkt ihr, okay, jetzt habt ihr außen deutlich mehr Druck, also mehr Druck auch auf der Gelenkfläche, innen drin deutlich weniger Druck. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, in der Position würdet ihr eure Übungen machen, ihr würdet so marschieren, wandern, joggen, Fahrrad fahren, egal was, Inlineskaten, was fällt mir noch ein, Langlaufen, Skifahren, Sprünge machen und so weiter, also egal was, würdet ihr sagen, ja klar, ich laufe ja ziemlich stark außen auf meiner Felge und nicht innen oder gleichmäßig belastet, was auch zu einem übermäßigen Verschleiß dann führen kann. Und schlussendlich haben wir das Problem, das eine ist Verschleiß und das andere ist, wenn das Ganze der Verschleiß und die Überlastung zu einer Entzündung führt, da habe ich halt immer dann diese Arthritis, also eine Gelenkentzündung. Diese Entzündung greift den Knorpel an, baut dann schlussendlich auch Knorpel ab und dann kommt es eben zu dieser Arthrose. Also die Arthrose ist, sagen wir mal, ein eher stillgelegter Prozess, ja, der nicht aktiv ist, sondern eine aktivierte Arthrose, eine Arthritis ist das, was das Ganze eben immer wieder schlimmer und schlimmer macht. Also das heißt, wenn das Knie entzündet ist und dann dick ist und geschwollen ist und sich dann der Knorpel abbaut und ich dann in diese Entzündung nochmal weiter reintrainiere und dann das Knie noch schlimmer entzünde, dann kann es durchaus sein, dass dann eben die Arthrose dann schlimmer wird. Wenn ich aber eine Arthrose habe, und das Knie aber nicht entzündet ist und ich schaffe es dann wieder ökonomischer, mich zu bewegen und auch wieder dort Druck und Zug im Gelenk auf dem Knorpel zu haben, der noch da ist, ist es durchaus also nicht nur möglich, sondern absolut empfehlenswert, eben über sogar intensives Krafttraining auch mit einem Arthrose im schmerzfreien Bereich eben auch tatsächlich beschwerdefrei zu werden. Also es ist nicht so, dass ich immer dann sofort ein künstliches Knie brauche, nur weil die Arthrose eben diagnostiziert wurde, sondern indem ich eben kontinuierlich eben an meiner Kniegesundheit arbeite, was dann eben ein Beinachsentraining ist und dann auch wieder eine Ökonomisierung der Muskulatur, sowohl dass die Oberschenkelmuskulatur vorne, hinten, die Hüfte gut arbeitet, kombiniert in dem Fuß. Das ist dann der Weg, den wir ganz stark gehen, um Beschwerden im Kniegelenk dann wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, mit der Davos-Therapie. Also wenn ich Probleme oder
also Davos-Therapie heißt Davos.
Davos wehtut.
Davos wehtut.
Genau, das heißt also Davos, klar, mein Running Gag bei mir in der Ausbildung, Davos, das die Schöne aus dem Kanton in der Schweiz, ja, oder die Davos-Therapie, da wo es wehtut, da arbeite ich, ja, ist durchaus sinnvoll. Also wenn ich jemanden habe, der Knieprobleme hat, egal ob jetzt an der Kniescheibe oder wirklich im Kniegelenk selber zwischen Oberschenkel und Unterschenkel. Klar arbeite ich am Kniegelenk und arbeite dort an den Strukturen und schaue, dass ich dort die Biomechanik, das Rollen, Gleiten, alles wiederherstellen kann. Ist aber ja häufig gar nicht so die Ursache, dass ich sage, derjenige hat ein schlechtes Knie, sondern es ist immer die Frage, ja, wo kommt denn die schlechte Beinachse her? Ja, das heißt, warum läuft derjenige denn in diesem X-Bein? Und das, was du gerade vorhin gesagt hast, also dass wir diesen inneren Oberschenkelmuskel wieder ordentlich auftrainieren, damit die Kniescheibe innen gehalten wird, das ist schlussendlich nicht so die Funktion, dass wir sagen, ah ja, der liegt innen und deswegen zieht der mir die Kniescheibe komplett nach innen. So funktioniert das nicht, sondern wir sind ja häufig in einem geschlossenen System unterwegs. Das heißt, der Fuß ist am Boden, das Knie geht nach innen und dann haben wir da das Problem. Und häufig ist dann, also dadurch, dass der Oberschenkel nach innen kippt, eher in eine Innenrotation geht, das Knie nach innen, also ins X-Bein, dann geht auch unser Fuß unten ins Kollabieren. Das heißt, wir kriegen einen Senkfuß. Ja? Das ist dann das Problem, warum wir dann viel, viel im X-Bein unterwegs sind, weil wir es nicht schaffen, das Bein zu stabilisieren, dass die Kniescheibe gerade ausschaut. Dafür brauchen wir einen funktionierenden Fuß, ein funktionierendes Fußgewölbe. Also das heißt, dass der Fuß zusammen mit der Hüfte, der schlussendlich unseren Oberschenkel stabilisiert, dass der nicht nach innen kippt, dass wir das schaffen, sowohl beim Gehen zu kombinieren, aber dann auch im Krafttraining, Ausfallschritte, einbeinige Sachen. Auch bei den Kniebeugen ist es wichtig, dass eben unsere Hüftmuskulatur, und damit meine ich eben die Gluteen, auf gut Deutsch den Arsch, es war fast wie bayerisch, gell? Also die Hinternmuskulatur, vor allem die seitliche, dass die mich dabei unterstützt, dass mein Oberschenkel stabil in der Bewegung bleibt, um funktionell arbeiten zu können. Und das ist einfach essentiell bei einer bestehenden Knieproblematik, die Beinachse wieder herstellen zu können. Und selbst wenn ich jetzt muskulär wenig stabile Patienten habe, die eine schlechte Beinachse zeigen, dann baue ich die definitiv so auf, dass sie ihre Beinachse kontrollieren können, dass das Fußgewölbe gehalten wird, dass der Fuß stabil ist, dass die die Hüftmuskulatur eben arbeitet, um überhaupt gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, dass sich Knieprobleme entwickeln können.
Interessant.
Und das ist dann wieder die Frage, wann treten die Probleme auf? Also ich sage dann immer, wenn, angenommen, du hast
Sprungsportler. Grundsätzlich müssen wir ja so ein bisschen auch den Wind aus dem Segel nehmen, den Leuten, wenn sie mal mit 50, 60 Jahren zum Arzt gehen und der sagt, ja, sie haben schon ein bisschen Arthrose. Jeder hat Arthrose. Arthrose ist ein Gang des Lebens, oder?
Ich kann jetzt nicht unterschreiben, ob jeder Arthrosen hat, aber es ist der Gang des Lebens, ja. Also das, und das ist tatsächlich eher das Thema, je weniger wir uns, also die Dosis macht das Gift. Also deutlich zu wenig Bewegung ist schlussendlich dann auch eine schlechte Ernährung im Knorpel, das ist nicht gut. Und wenn ich, da denke ich jetzt eben an Dirk Nowitzki, der einfach von den Bildern, was ich gesehen habe, einfach starke Schmerzen hat beim Gehen. Ja. Und der muss ja, also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich habe es damals durchgelesen, und das ist einfach eine immense Belastung, die der in seiner Karriere gegangen ist. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er gesagt hat, ob die letzten 2 Jahre wirklich noch nötig gewesen wären. Das heißt, er hat halt wohl in einem eher verschlissenen System einfach nochmal hochintensiv Höchstleistung gebracht. Und das ist dann einfach dann die dauerhafte Überlastung, die eben dann auch eben frühzeitig dann zu so einem Verschleiß führen kann. Ja? Also eben Unterlastung ist absolut schlecht fürs Knie, Überlastung ist auch schlecht fürs Knie. Und dann dazwischen gibt es einfach wieder einen großen Bereich, wo ich sage, da kann ich mein Knie eben gesund belasten. Mhm. Ja? Und das da bin ich felsenfest überzeugt, je besser die Beinachse ist, je besser meine Biomechanik ist, je besser meine Stabilität und im Fuß ist, vor allem wenn ich dann Laufsportarten, Sprungsportarten habe, Rückschlagsportarten, also wo ich viele seitliche Bewegungen habe, also Tennis, Tischtennis, Sprungsportarten, Basketball, Volleyball und so weiter, wenn ich dort eben meine Belastung aus einer stabilen Beinachse raus habe, funktionell mich bewegen kann, auch meine Sprünge machen kann, habe ich deutlich mehr und länger etwas von meinem Knie, als wenn ich das Ganze eben übertrieben just for fun und einfach nur leistungsmäßig ohne böse gesagt Sinn und Verstand einfach durchführe und einfach mir meine Ausführung schlussendlich egal ist, sondern Hauptsache truff.
Sache doof, ja.
Und das sehen wir auch immer wieder.
Ja, da haben wir die Arthrose. Was haben wir noch für Problemchen im Knie?
Ja, schlussendlich aus dieser schlechten Beinachse schaffe ich es natürlich auch, dass ich meinen Meniskus wieder überlaste. Also dass der eben seine Pufferfunktion vielleicht übertrieben wahrnehmen muss, ja, gerade wenn ich dann sagte, ja, Außenmeniskus durch dieses X-Bein, dass ich dort viel mehr Beanspruchung an diesem Knorpelgewebe habe, dann schaffe ich es auch, meinen Meniskus zu verschleißen. Das dann häufig, dass dann der vielleicht irgendwo eingezwickt ist und ist dann also ein Knie kann durchaus knacken, ohne dass es der Meniskus ist. Aber wenn ich dann mal sage, ah, ich habe immer so ein Blockadegefühl und ah, da bin ich jetzt gerade wieder drüber gekommen und wieder drüber. Und irgendwann ist dann vielleicht so, dass der Meniskus zwischen Oberschenkel und Unterschenkel einknickt. Ich dann nochmal eine Drehbewegung mit vielleicht hoher Last drauf habe und dann kann der Meniskus eben auch einreißen. Und dann habe ich eben einen Meniskusschaden, der durchaus unangenehm ist. Ja. Und ich habe jetzt nicht die Signifikanzen komplett da, was konservative gegen operative Therapie ist. Es gibt einfach Meniskus mit fetten Ausfransungen, Ausrissen, wenn der Meniskus ständig im Kniegelenk blockiert und jede Bewegung schmerzhaft ist, dann komme ich eben um meine Arthroskopie nicht drum rum. Und dann, ja, komme ich aber auch wieder in die Funktion. Also da muss ich wieder in die Bewegung gehen und schlussendlich die Reha läuft ähnlich ab, wie das vorher hätte ablaufen sollen, mit eben Beinachsentraining, mit Aufbau der Hüftmuskulatur, mit einer Ökonomisierung vom Laufverhalten und so weiter. Mhm. Also das ist eben häufig dieser Irrglaube, dass die Operation im Zweifel alles wegmacht. Also ja, eine Operation macht den Schaden weg, aber schlussendlich kann ich das, was ich nach der Operation machen muss, auch vorher schon machen. Ist dann egal, ob das jetzt Rücken, OP, Schulter, Knie, irgendwas ist. Wir schauen ja immer, dass wir in die Funktion arbeiten und dann früh funktionell arbeiten. Und wenn ich das Ganze kann ich halt vorbereitend vor der OP schon machen. Beinachsentraining kann ich auch mit einem schon geschädigten Meniskus machen, wenn es halt nicht wehtut. Wenn ich sage, okay, ich kann keine Übungen mehr machen und dass mein Knie einzwickt oder mein Knie dick wirkt oder ähnliches wird, dann ist es sicher kontraproduktiv. Ja. Aber ich habe halt durchaus die Möglichkeit, auch vor einer OP einfach schon mal das Beinachsentraining anzubahnen, um dann nach der OP einfach deutlich fitter reinzukommen.
Ja, ist richtig, ja. Gut, es ist ja tatsächlich genau wie du sagst, ne? Auch die Analogie zur berühmten Spritze im Knie, ne? Also Cortison, Hyaluron, was auch immer, ist ja auch eine Form der Therapie. Kannst vielleicht auch gleich dazu vielleicht ein, zwei Worte sagen, was das dann genau bewirkt. Aber auch da gilt ja funktionell wieder aufbauen.
Ja.
Funktionalität herstellen, denn ursächlich ist ja diese alleinige Therapieform ja auch nicht.
Na, also Spritzen sind einfach häufig symptomatisch, was ja einfach seine Berechtigung total hat. Also wenn mein Knie super entzündet ist und mir Schmerzen bereitet und ich überhaupt gar keine Chance habe, in die Krankengymnastik einzugehen, weil ich sage, okay, ich kann nicht mal auf einem Bein stehen, ohne dass mein Knie wehtut. Ist das, wo ich sage, als Physios, mir dann auch irgendwo dann die Hände gebunden, wenn ich sage, okay, ich kriege die Schmerzen nicht weg. Also wegzaubern, mit Hand auflegen kann ich es leider noch nicht. Ich kann dann eben außen rum schauen, dass ich, feste Strukturen eben versuche zu lösen. Wenn das aber nicht reicht und das Knie weiterhin entzündet ist und schmerzhaft ist, ich komme, unterstützt mich dann einfach die Spritze. Ja? Das ist nur dann zu sagen, okay, ich habe eine schlechte Beinachse und mein Knie ist immer mal wieder entzündet und ich hole mir die Spritze ab und dann gehe ich wieder meine 20 Kilometer laufen, weil direkt nach der Spritze habe ich keine Schmerzen, ja. Ist das eben auch kontraproduktiv. Also es ist dann kein in meiner Welt sinnvoller Therapieweg, der in der Regel aber auch nicht vorgeschlagen wird. Also meistens ist, wenn ich sage, jemand geht mit einer Kniethematik zum Orthopäden und der Orthopäde sieht, dass eine Spritze notwendig ist oder dass ich Hyaluron spritze oder Plasma, um dort eben die Entzündung einfach rauszubekommen und Gleitfähigkeit wieder herzubekommen, also die Synovia, die Gelenkschmiere dann zu verbessern. Und das ist alles super sinnvoll. Schlussendlich muss der Patient dann aber sein Bewegungsverhalten wieder verbessern. Und das ist eben dann das, was in die Physiotherapie oder auch einfach ins Training passt. Ja. Also auch wenn wir in unseren Screenings, wenn wir ein FMS machen, sehen, oh, wow, Hüftstabilität, Beinachse funktioniert nicht, heißt ja nicht gleich, derjenige oder diejenige muss zum Orthopäden und da muss jetzt das Knie gespritzt werden, weil die Beinachse nicht passt. So, nee, also wenn da keine Entzündung ist, keine Schmerzen, ja, gehe ich ganz normal ins Beinachsentraining, was eben auch jeder Coach bei uns ja kann. Ja. Also, dass ich sage, okay, wie schaffe ich es, meinen Fuß zu verschrauben? Das ist, kann jeder laufen. Den Podcast hatten wir es ja auch schon mal, wo wir gesagt haben, okay, Wie bearbeite ich meinen Fuß, um eben jetzt, da ging es mehr um den Rücken, dass eben nach oben steigend keine Probleme entstehen. Und hier ist dann eher, ohne dass ich einen stabilen Fuß, ein stabiles Fußgewölbe aufbauen kann, also Ferse, Kleinzehenballen, Großzehenballen im Stand, dazu im Zweifel, wenn ich dann in die Beugung gehe, eine relative Außenrotation vom Oberschenkel zum Unterschenkel bekomme, das heißt, wenn ich in die tiefe Hocke gehe, dass da mein Knie tatsächlich eher leicht nach außen Richtung kleinen Zeh zeigt, das ist dann da, wo sich die Kreuzbänder übereinander verkreuzen, also verschrauben, und das mache ich eben aus meiner Hüftmuskulatur, eben die Abduktoren seitlich. Dann habe ich eben diese Beinachse, die stabile Beinachse, ohne dass ich dann Themen habe. Wenn ich es aber nicht schaffe, dass ich mein Fußgewölbe überhaupt aufbaue, dass ich nicht weiß, wie ich an meine Hüfte rankomme, dann funktioniert es auch mit dem Knie nicht. Ja, das Knie dann gerade lassen und nach innen, nee, dann wird vielleicht der Fuß ein bisschen nach außen gedreht, die Kniescheibe zeigt dann vielleicht geradeaus, ist dann aber eigentlich immer noch eine X-Beinstellung, weil es geht ja schlussendlich um die Relation. Das heißt, wenn ich dann nach unten gehe, dann schaut zwar das Knie geradeaus, aber solange es dann nach innen oder über einen großen Zeh schiebt, geht das Knie tatsächlich da nach innen und ich habe keine gute Beinachse. Und dann bin ich wieder verschleißend unterwegs. Mhm.
Anders, Corby, verhält sich ja bei Akutverletzungen, wie ein Bänderriss im Knie.
Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Meines Wissens, wenn wir jetzt von Seitenband, also Innen-Außenband-Verletzungen reden, die werden häufig tatsächlich, also mittlerweile konservativer gehandelt. Also die werden nicht sofort genäht. Häufig habe ich aber mein Thema, dass ich dieses Unhappy Triad habe, also dass ich eben Innenband, Innenmeniskus und vorderes Kreuzband als Verletzung habe. Das ist halt schon etwas Massiveres. Ja. Und das entsteht meistens, dass ich eben genau in dieser X-Bein-Stellung vielleicht noch schön den Schlag von außen bekomme und dann eben noch weiter eben ins X-Bein gedrückt werde und dann verletze ich eben diese drei Strukturen, die ich gerade genannt habe. Häufig, also es ist, früher wurde es definitiv immer operiert, also das vordere Kreuzband. Oder es wurde da auch empfohlen. Ich habe erst neulich mit meinem Kollegen auch nochmal geredet über die Kreuzbandoperationen. Ich habe die Signifikanz nicht mehr komplett im Kopf. Er hat nur gemeint, also er wird Science wahrscheinlich nicht operieren lassen, sondern er wird das Ganze eben schauen, dass es wirklich nur über Muskelaufbautraining eben stabilisiert. Mhm. Ja. Die Kunst ist dann eben, das Kreuzband dann zu ersetzen, das vordere. Es wird dann meistens eben aus einer Sehne der Beugegruppe genommen und Patella ist gar nicht mehr so, also früher wurde auch aus der Patella was rausgeschnitten, heute ist es jetzt meistens die Tendinosus, müsste ich nochmal nachschauen, also aus der Ischiokoralen wird eine Sehne dann schlussendlich rausgezogen.
Ischiokorale ist die hintere Oberschenkelmuskulatur.
Genau. Gehört zum Beuger, also die hintere, innere Oberschenkelmuskulatur, also die zu den Beugern gehört, außer aus der Bizepsinne sind die Semis. Und dann wird das eben dann, ich glaube, aufgeschnitten, geflochten, gefasert, dass das eben eine starke Struktur ist und wird dann eben ausgemessen, wie lang das Ding sein muss und dann wird es eingepflanzt. Und da habe ich schlussendlich halt auch schon gesehen, dass dann schlussendlich vielleicht dann die Kniestreckung dann nicht mehr wiederhergestellt ist. Also das ist einfach dann auch, muss halt ganz genau passen. Ja, dass halt der Millimeter zu kurz ist einfach nicht gut. Mhm. Und muss jeder für sich schlussendlich selber entscheiden, ob ich dann sage, okay, ich habe diesen vorderen Kreuzbandriss und ich traue mir zu, dass ich das muskulär stabilisiere und fleißig bin und mein Training mache.
Das muss ich dann halt immer machen.
Ja, schlussendlich, wenn du aber deine Kreuzband-OP hattest, solltest du es danach auch machen. Also es ist ja nicht, okay, jetzt habe ich das Kreuzband wieder drin, jetzt ist mein Knie passiv stabil. Selbst wenn das Kreuzband da gut eingewachsen ist, reden wir dann von einem halben Jahr, Ja, also es ist dann nicht so, okay, nach einem halben Jahr ohne Reha-Training gehe ich wieder auf den Tennisplatz und bringe Höchstleistung. Es funktioniert einfach nicht. Also ich muss sowieso auch dieses Training wieder machen. Es ist einfach unabdingbar. Ja. Genau, und zum Meniskus habe ich ja schon gesagt, also wenn der ständig einklemmt, ich meine Entzündungen habe, dann werde ich auch nicht großartig um die OP drumherum kommen.
Lass uns da nochmal auch ein bisschen sprechen über die Arthritis, also über alles, was sich entzündet. Jetzt haben wir ja so die gängigen Therapiestrategien, hast du schon ein bisschen so auch benannt, immer wieder die Funktionalität reinzubringen, kann aber auch mal die Spritze sein. Kann ich aus unserem Athletes-Lebensportfolio da auch nochmal im Sinne des Entzündungsmanagements auch was machen?
Ja, da bist du ja tatsächlich noch mal, auch nochmal tiefer drin, aber Vitamin C ist meines Wissens einfach extrem wichtig. Auch in der Wundheilungsphase schlussendlich, dass ich da gut zurande komme. Ansonsten alles, was entzündlich ist, also Kryo, Kälte,
Omega 3.
Genau, auch systemisch. Ja, es ist da nicht so, dass ich sage, ja klar, nur die Kälte aufs Knie.
Was übrigens einen ganz enormen Impact bei der Wundheilung hat. Also gerade wenn ich nach einer OP bin, ist, wenn ich Raucher bin, dass ich dann ein paar Wochen wirklich aufs Rauchen verzichte. Also ein riesen Unterschied. Rauchen, Alkohol im Sinne der Wundheilung extrem. Ansonsten ernährungstechnisch wäre tatsächlich in dieser Phase der Wundheilung, also bin ich jetzt wirklich Post-OP, Kollagen wäre fantastisch, also im Sinne eines Kollagenproteins. Ansonsten würde sich tatsächlich unsere Eliminierungskur anbieten. Also alles, was annäherungsweise entzündlich ist von der Ernährung her. Und da haben wir ja schon in so vielen Episoden unseres Podcasts auch drüber gesprochen, das mal wirklich zu reduzieren.
Ja, definitiv. Und das ist auch also gang und gäbe, dass wenn ich eine Operation hatte und in der Wundheilung bin, dass der Körper arbeitet. Also es ist anstrengend, also durchaus mit mehr Schlaf. Sich mehr Schlaf gönnen, ist da wichtig, lieber diesen einen Schlafzyklus sich mehr nehmen und eben das, was du schon gesagt hast, also alles, was eben die Entzündung, die ich schon nach einer OP schlussendlich habe, was diese Entzündung weiter fördert, weglassen.
Auch generell, es muss jetzt gar keine Wundheilungsphase und OP sein, generell bei Arthritis empfiehlt es sich wirklich auch mal temporär, wenn ich das angehen möchte, all diese entzündlichen Faktoren mal zu minimieren, und die Kälte kann tatsächlich auch sehr helfen.
Ja.
Definitiv.
Genau.
Jetzt haben wir, Corby, ein bisschen über die Biomechanik gesprochen, also sehr viel über die Biomechanik gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was gibt es so für Themen im Bereich des Knies, und letztlich rühren ja alle oder fast alle nicht traumatischen Themen rühren immer wieder so zum selben Ursprung hin, ja, führen immer wieder zum selben Ursprung hin. Ja. Jetzt, Corby, vielleicht zum Abschluss so ein bisschen die Kurve zu bekommen. Also erstmal finde ich es echt krass, was du für ein wandelndes Lexikon bist. Also dieses Wissen finde ich wirklich grandios.
Okay.
Wirklich cool.
ich fühle mich super wohl.
Was können unsere Zuhörer präventiv machen? Was können wir ihnen mit auf den Weg geben, gerade wenn sie jetzt immer vielleicht schon mal leichte Themen hatten mit dem Knie oder auch nicht, vielleicht aber auch viel laufen gehen, haben wir auch schon eine Podcast-Episode drüber gemacht, aber gibt so 2, 3, 4 goldene Tipps, die du unseren Zuhörern präventiv mitgeben kannst?
Also wir sind schlussendlich eher wieder bei dem Joint-by-Joint-Approach angelangt. Also wenn ich sage, welches Gelenk muss unter Last mobil oder stabil sein. Ja, und häufig ist es...
Also Joint-by-Joint-Approach ist ein hypothetisches Modell, ein Modell, was eben besagt, welche Gelenkstruktur sollte unter Lasteinfluss, also nicht, wenn ich irgendwie am Behandlungstisch liege beim Physio, sondern unter Last, welche Gelenkstruktur sollte vorwiegend für Stabilität sorgen und welche sollte vorwiegend eher für Mobilität sorgen? Es braucht natürlich immer beides.
Ja, genau. Und da ist schlussendlich, wenn ich sehe, wenn wir jetzt den Fuß eben angehen, und das ist häufig eben, dass das obere Sprunggelenk, das hatten wir eben auch vom Thema schon mal, das zwischen Fersen, Schmachsinn zwischen Sprungbein und Malleolengabel, wenn dort mein Gelenk nicht mobil genug ist, dann weiche ich zwangsläufig ins untere Sprunggelenk aus. Das heißt, ich habe keine Stabilität im unteren Sprunggelenk. Ich komme ins einen Knickfuß und dem folgt mein Knie. Das heißt also, sagen wir relativ pauschal gesehen, wenn ich Kniethemen habe, ist es durchaus sinnvoll, an der Mobilität im oberen Sprunggelenk zu arbeiten, um dann eben sekundär, weil häufig, wenn ich dann immer wieder kollabiere, habe ich auch keine Stabilität in der Hüfte. Also das obere Sprunggelenk ist zu immobil. Das heißt, ich weiche immer nach innen ab. Das heißt, meine Abduktoren oben in der Hüfte, die können gar nicht arbeiten. Also die kommen ja gar nicht in die Versuchung zu arbeiten, weil mein Knie ja eh immer nach innen geht, wegen dem Fuß. Das heißt also, da wäre eben das Zielführende, das obere Sprunggelenk erst zu mobilisieren,
ja,
und dann eben die Beinachse zu trainieren. Das ist dann eben die Stabilität im Fuß und in der Hüfte zu kombinieren. Das sind dann relativ einfache Übungen wie jetzt der Miniband-Sidewalk. Da ich dann sage, ich habe ein Band um die Sprunggelenke und um die Knie, schaue, dass ich meine Beinachse aufbaue, also den Fuß verschraube, Ferse, Kleinzehenballen, Großzehenballen im Boden. Dann mache ich diese Außenrotation im Oberschenkel, das heißt, ich schiebe das Knie in der leichten Hockstellung Richtung kleinen Zeh, stabilisiere das erste Mal das Ganze, dann sollte ich merken, oh ja, der Hintern fängt an zu brennen und dann kann ich dann jegliche Bewegungen machen, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mein rechtes Bein in der Beinachse trainieren, dann kann ich eben auf dem rechten Bein in dieser leichten Beugestellung bleiben, halte meine Beinachse und mache Bewegungen mit meinem linken Bein, also nach vorne, nach hinten, zur Seite, das heißt, dadurch muss ja mein rechtes Bein, mein rechtes Gesäß ordentlich arbeiten. Es ist okay, dass das linke Bein auch mitarbeitet, aber wir trainieren das Standbein da. Also das wäre zum Beispiel eine Übung. Ja. Ich könnte auch seitlich marschieren, immer, dann habe ich beide Beine gleichzeitig. Geht es mir jetzt noch nicht um den Richtungswechsel, sondern eben nur um diese Beinachse, dass ich eben sage, okay, ich schaffe es, das Ganze eben in der Sicht von der Frontalebene eben komplett gerade zu halten.
Das mache ich dann als Vorbereitung für das, Laufen, für was auch immer.
Genau. Ja. Und das ist dann... wir nennen es ja eben von der Ansteuerung, um dann schlussendlich eben das, was wir in einem, sagen wir mal, relativ isolierten Konstrukt eben angebahnt haben, diese stabile Beinachse, das dann wieder in eine dynamischere Bewegung, egal ob das Laufen ist, ob das Ausfallschritte sind, Sprünge, egal was, das muss ich dann wieder integrieren. Auch das kann ich dann zu sagen, okay, ich mache, wenn ich jetzt ans Laufen denke und ich hatte eine schlechte Beinachse, da ich sage, okay, ich mache dann mein Beinachsentraining. Ich baue meine Beinachse auf, da mache ich vielleicht ein Krafttraining aus Kreuzhebebewegungen und Ausfallschritte, um dann das Ganze schon mal dynamischer zu haben. Gehe dann in laufähnliche Übungen, Wall Drills, Skippings, was auch immer, um dann zu sagen, okay, ich schaffe das Ganze auch, meine Beinachse, also das, was ich in einem deutlich kontrollierteren, langsamen System angebahnt habe, das dann wieder in ein dynamisches oder schneller dynamisches System eben zu übertragen. Laufen, springen, wie auch immer. Koordinationsleiter, dass ich über Hürden springe und da meine Beinachse stabilisiere. Also erst in der Exzentrik und dann vielleicht dann exzentrisch-konzentrisch. Also ja, das eben dann reha-mäßig eben gut aufbau. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen ins Detail gegangen. Also schlussendlich, weil deine Frage war ja, was kann ich für einen Tipp geben, wer Knieprobleme hat, ist das, wo ich sage, ja, erstmal wieder leicht halten, obere Sprunggelenk mobilisieren, Hüfte stabilisieren, ist schon mal der erste Weg, um in der Ruhe weniger Probleme zu haben. Und dann, wenn es eben weitergeht, je höher meine Beanspruchung an mein System ist, umso fleißiger werde ich sein müssen. Also sprich, wenn ich Marathon laufen möchte, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht reichen, dass ich irgendwie einmal alle zwei Wochen ein bisschen Miniband-Sidewalks mache. Da gehört einfach dann ein Krafttraining einfach dazu.
Gehört ein Krafttraining dazu, ja. Okay. Ansonsten Faszienpflege.
Faszienpflege definitiv. Da sind wir beim Fuß, eben, dass der Oberschenkel gut mobilisiert ist, aber auch die Ischiochorale hinten, weil der die Beugemuskulatur hat auch vor allem innen dann einen Einfluss auf die Mobilisation vom Meniskus, also dass, wenn die Muskulatur eben funktionell gut arbeitet, dann mobilisiert mir eben die Ischiochorale auch den Innenmeniskus nach hinten. Bei der Beugung, dann kann der auch weniger einklemmen, also Oberschenkelrückseite, dann auch tatsächlich lateral, also außen am Oberschenkel den Zug weg, Traktus mobilisieren, auch die Gluteen, wo wir also die seitliche Po-Muskulatur, wo wir sagen, ja, die muss stabilisiert werden, die muss aufgearbeitet werden, aber wenn die so stark exzentrisch immer im X-Bein gearbeitet hat, auch mobilisieren, weichklopfen. Häufig hat dann der Tensor viel Arbeit übernommen, also vordere, äußere Hüftmuskulatur, auch das Ganze eben zu mobilisieren. Also da kommen wir gar nicht, also wir nennen es die Säule-Hüfte-Peripher, die durchzuarbeiten, und Säule-Hüfte kommen wir schlussendlich nicht drum rum.
Kommen wir nicht drum rum. Ja, und darüber hinaus eben noch diese Begleiterscheinungen. Ernährung, gute Regeneration, bei der Ernährung nochmal alles, was anti-entzündlich ist, mit die entzündlichste Nahrung ist, sind zu viele Einfachzucker. Das ist das eine. Zu viel, also bedeutet nicht gar nicht, aber zu viel Alkohol, definitiv. Das Rauchen ist ein großes Thema. Und dann gibt es eben weiterführende Sachen. Zu viel rotes Fleisch könnte ein Thema sein. Es könnte zu viel Gluten könnte ein Thema sein. Zu viel Milchprodukte könnten Entzündungen provozieren.
Schlechte Öle.
Bitte?
Schlechte Öle.
Und natürlich die schlechten Öle und Fette, ne? Gerade eben oxidierte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, da wieder der Podcast, der Ölwechsel, das wirklich auch da zu minimieren. Ansonsten viel Omega-3 eben zu sich zu nehmen, viel basische Ernährung, viel Greens oder ein Greens-Pulver, also viel Gemüse, gute Proteine, Hülsenfrüchte etc. etc. Das macht auf alle Fälle viel, viel, viel Sinn. Und wie gesagt, wirklich ein Geheimnis ist die Kälte, die Macht der Kälte. Ja, nicht nur für unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien ganz wichtig, für unser Immunsystem ganz wichtig, sondern eben auch für solche entzündlichen Prozesse durchaus super interessant, die immer wieder runterzubekommen durch Kälte. Kälteanwendung entweder bei uns, Kältetherapie, Kryotherapie oder auch mal kalt duschen ist vielleicht in diesen Zeiten eh keine so schlechte Idee. Oder mal in die Isar setzen.
Genau, Eisbach.
Eisbach, Eisbach, Eisbaden.
Garchinger See. Habe ich mir wieder vorgenommen, den Garchinger See.
Bitte?
Garchinger See habe ich mir wieder vorgenommen, in diesem Jahr reinzugehen.
Einmal?
Nee, 2 bis 14 Mal, mal gucken.
Ja. Ich habe mir vorgenommen, im letzten Quartal jetzt tatsächlich, also schon wirklich auch aus gegebenem Anlass, wieder verstärkt daheim kalt zu duschen. Ich habe es ein bisschen einschlafen lassen. Ich habe das früher ganz regelmäßig gemacht und auch regelmäßig bei uns in der Kryo-Anwendung, in der Kryotonne, also in der Ganzkörperkältetonne. Und also beides habe ich mir jetzt fest wieder vorgenommen tatsächlich. Ja. Mhm. Ja. Heute habe ich warm geduscht, aber kurz.
Das ist tatsächlich, das Kurzduschen habe ich auch schon eingeführt.
Ja, es ist
schon krass.
Ja, es ist nicht schön, weil ich ja, also die, die mich erkennen, ich habe ja eine spezielle Haarpracht, also keine, und am Kopf. Und somit bei mir, ich rasiere mich ja jeden zweiten Tag und hatte das früher wirklich unter der Dusche einfach auch gemacht und habe das Wasser da schon auch ein bisschen plätschern lassen, und das geht jetzt momentan nicht. Und kalt mag ich nicht, weil kalt, das ist so am Rande, wenn ich kalt dusche und mich rasiere, dann kriege ich Gänsehaut und dann schneide ich mich.
Gänsehaut am Kopf, sehr gut.
Vielleicht zu viel Informationen. Lass uns den Podcast nicht versauen. Nein. durch diese
Anekdote. Was ich heute mitgenommen habe, okay.
Eigentlich musst du mich heute fragen, was nehme ich mit?
Was hast du mitgenommen, Thomas? Weil ich habe das definitiv mit der Gänsehaut am Kopf und kaltem Wasser mitgenommen. Das ist
ja, du kannst dir das nicht vorstellen, wenn du Gänsehaut hast und dann schneidest du dich, ist nicht schön.
Das glaube ich dir.
Ja.
Aber was hast du denn mitgenommen, Thomas? Hast du
Gänsehaut
Thomas?
Am Kopf?
Nein, nicht, dass ich bisher wüsste, dass das passiert ist. Dass
du nicht ziehst mit deinen Haaren. Okay, was nehme ich mit? Also erstmal, also ganz ohne Ironie, ich finde es wirklich großartig und ganz faszinierend, was du für ein tiefen Wissen in dieser Biomechanik mitbringst. Also da nochmal wirklich auch Chapeau. Hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ich nehme wieder einmal mit, wie interessant das ist, dass es so viele unterschiedliche Diagnosen gibt für eine Sache, wie jetzt hier zum Beispiel beim Knie, mit Meniskus, mit genereller Arthrose, Arthritis, you name it. Und das sind ganz unterschiedliche Diagnosen und sie führen im Präventiven und dann aber auch im Rehabilitativen immer wieder auf ähnliche Muster dann zurück. Und auch die Ursache ist häufig ähnlich. Und das ist wirklich wieder was, was ich heute mitnehme, die Komplexität der unterschiedlichen Diagnosen. Und dann ist es doch relativ holistisch und einfach fast schon auch zu sehen, was ich tun kann, um meine Funktionalität eben wieder zu erreichen und wie wertvoll dabei die Unterstützung durch ein hochwertiges Training, durch ein hochwertiges funktionelles Training, durch vielleicht auch ein hochwertiges Personal Training und Personal Coaching ist. Das ist das, was ich heute für mich mitnehme, wie wertvoll das ist und wie wertvoll auch die Art der Arbeit ist und wie wertvoll die Botschaft ist, die wir auch tagtäglich bei unseren Kunden an den Mann, an die Frau bringen. Mhm. Was nimmst du mit? Du hast eigentlich, ja, was nimmst du von deinen eigenen Worten mit?
Ist immer wieder so den Aufbau nochmal, das mit dem oberen Sprunggelenk nochmal in dem Zusammenhang auch nochmal stärker mit zu betrachten, also in der eigenen Arbeit. Und wie gesagt, das mit der Gänsehaut definitiv.
Okay, liebe Hörer, liebe Hörerin, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und schreibt uns bitte Kommentare, was hat dir besonders gut gefallen, vielleicht auch die Gänsehaut, wo hast du konstruktives Feedback, was wünschst du dir auch für Themen rund um die Themen holistische Selbstführung und auch Leadership, was wünschst du dir da gerne und hinterlass gerne deine Kommentare, Anregungen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen dir bis dahin eine tolle Zeit. Ciao, ciao.
Servus.
Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info@r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und bist vielleicht am Anfang deiner Karriere oder auch schon einige Jahre in dieser Branche zugange. Möchtest dich aber noch weiterentwickeln, möchtest von den besten und erfahrensten Coaches in der Branche lernen, dann melde dich an bei unserer R1 Academy und buche noch heute deinen Lehrgang unter www.r1-academy.de. Mm-hmm.